Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich war ja schon das ein oder andere Mal hier. Vielleicht erinnert sich jemand an die Kuscheltiere, die ich mal mitgebracht habe und wir uns die Geschichte von Zachäus damals gemeinsam angeschaut haben. Ja, mein Name ist Frieder Niestrath. Ich komme aus Essen, aus der Nachbarstadt, bin dort Gemeindeleiter in der Gemeinde Essen-West. Von dort bringe ich auch ganz herzliche Grüße. Ich habe gesehen, dass ihr Jubiläum gefeiert habt, dass ihr vor kurzem 50 Jahre alt geworden seid. Dazu auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch. Und dass die Stadt, wie wir es auch gerade gesungen haben, etwas merkt davon, dass ihr hier seid, dass ihr ein Segen sein wollt für diese Stadt. Vor einigen Jahren haben wir als Gemeinde Essen-West uns mit einigen Leuten zum Gebet getroffen, weil wir uns auch gefragt haben, was machen wir eigentlich hier? Wir fallen sonntags in den Stadtteil ein, klauen den Leuten die Parkplätze und verschwinden dann wieder. Was haben die Menschen eigentlich von uns? Und die Frage tauchte auch auf, sollen wir hier weggehen? Ist das überhaupt der Platz, an denen wir noch gehören? Und dann haben wir gebetet mit einigen regelmäßig und wir sind rausgegangen. Wir haben das Gemeindezentrum umrundet. Wir haben an verschiedenen Stellen gebetet und Gott gesagt, Herr, eigentlich haben wir alle viel zu tun. Wir haben eigentlich gar keine Kraft. Wir wissen eigentlich gar nicht, was wir dir noch anbieten können. Aber wenn du etwas getan haben möchtest von uns, dann zeig es uns. Und daraus hat sich unter anderem dann ergeben, dass wir mit einem Ostergarten begonnen haben. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal bei uns war. Seit 3 Jahren oder 3 Mal haben wir jetzt einen Ostergarten veranstaltet, zu dem ganz viele Menschen aus Essen, viele Gruppen kommen und sich die 3 Wochen vor Ostern dann die Ostergeschichte von uns zeigen lassen und durchführen lassen. Auch im nächsten Jahr werden wir das wieder tun. Ganz herzliche Einladung auch an euch. Seit einigen Wochen fahren wir mit einem Trecker jetzt und einem Anhänger durch den Stadtteil und gehen auf Spielplätze und in die Parks der Stadt, laden dort Menschen und Kinder und Eltern ein, Gemeinschaft mit uns zu haben, uns kennenzulernen und natürlich dann auch in die Gemeinde. Ja, wie gesagt, ganz herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und ja, dass auch die Stadt Mettmann etwas von euch hat, dass Gott sich zeigen kann durch euch in dieser Stadt. Fingerzeige Gottes in unserem Leben heißt sehr bescheiden, diese Predigt. Früher hätte man davon gesprochen, dass man Führung Gottes in seinem Leben erlebt und natürlich sind da inhaltlich gleiche Bezüge, aber ich habe selbst gemerkt, wie bescheiden manchmal heute diese Dinge formuliert werden. Darauf kommen wir sicher auch noch. Fingerzeige können missverstanden werden und wie das geschehen kann, dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, braucht dazu aber ein bisschen Unterstützung, braucht 2 Leute, die müssen gar nicht sagen, die müssen nur ein bisschen Pantomime hier vorführen, auf das hin, was ich sage, auch das nur sehr bescheiden. Den Sven hätte ich gerne schon, du hast zwar so viel hier schon gemacht, aber wenn du mal hier vorne hinkommst, vielleicht suchst du dir noch jemanden aus, der hier mit dir einen kleinen Disput führen kann. Okay. So, dann stellt euch mal so zueinander, genau, so ein bisschen Abstand. Ist das was mit Schmerzen? Nein. Und zwar ist es die Geschichte vom Rabbi und dem Papst. Vor vielen Jahrhunderten entschied der Papst in Rom, dass alle Juden die heilige Stadt zu verlassen hätten. Da die Juden aber sehr beliebt waren, handelten die Bürger Roms einen Kompromiss mit dem Heiligen Stuhl aus. Es sollte einen religiösen Disput zwischen dem Papst, also Sven, das bist du mal, nehmen wir mal an, ja, zwischen dem Papst und dem Oberrabbi geben. Wenn die Juden gewinnen, sollen sie bleiben dürfen. Wenn der Papst gewinnt, müssen sie gehen. Mosche, der Oberrabbi, konnte aber leider kein Latein sprechen und der Papst auch kein Jiddisch. Also entschloss man sich, die Debatte in Zeichensprache zu führen. Da freut sich schon jemand. Am Tag der Entscheidung saßen sich, also ihr standet euch hier, steht euch gegenüber, der Papst und der Rabbi schweigend gegenüber, bis der Papst seine Hand erhob und drei Finger zeigte. Drei Finger zeigte. Rabbi Moshe hob nun seinerseits die Hand und zeigte mit einem Zeigefinger. Okay, danke. Als nächstes kreiste der Papst mit seinem Zeigefinger über seinem Kopf. Rabbi Moshe deutete mit dem Zeigefinger auf den Fußboden vor dem Papst. Dann ließ der Papst Brot und Wein kommen, während der Rabbi einen Apfel aus seiner Tasche zog und anfing zu essen. Einfach nur. Plötzlich stand der Papst auf und sagte, ich beende diese Debatte, dieser Mann hat mich geschlagen, die Juden dürfen bleiben. Sofort versammelten sich die Kardinäle um den Papst und fragten ihn, was denn passiert sei. Der Papst antwortete, zuerst hielt ich drei Finger in die Luft, um die Besonderheit der christlichen Lehre zu unterstreichen, die an den dreifaltigen Gott glaubt. Er hielt einen Finger in die Luft, um mich daran zu erinnern, dass es von Anfang an einen Gott gab, aus dem unsere beiden Religionen hervorgegangen sind. Dann deutete ich in die Luft, um zu zeigen, dass Gott überall um uns herum ist. Der Rabbi zeigte auf die Erde, um mir zu sagen, dass Gott auch in der Erde ist. Ich ließ den Kelch mit dem Wein kommen, um ihm zu zeigen, dass die Christen in jeder Messe von ihren Sünden erlöst werden. Er zeigte mir einen Apfel, um mich daran zu erinnern, dass wir alle unter dem Fluch der Erbsünde sind. Er hatte auf alles eine Antwort. Was sollte ich machen? In der Zwischenzeit versammelten sich die Juden um ihren Rabbi Moshe. Wie war's? Wie ist es gelaufen? Zuerst zeigte mir der Papst, dass wir Juden 3 Tage Zeit hätten, um von hier zu verschwinden, erklärte er den Umständen. Ich drohte mit dem Zeigefinger und sagte, nicht mit uns. Dann deutete er mir, dass die ganze Stadt ringsum von den Juden gereinigt würde. Ich aber deutete auf die Erde und sagte, wir bleiben genau hier, wo wir schon immer gewesen sind. Und dann fragte eine alte Frau, was weiß denn ich, sagte Rabbi Moshe. Er ließ sich sein Essen kommen und ich fing auch etwas an zu essen. Dankeschön. Ja, die Frage nach Fingerzeigen Gottes in unserem Leben, nach seiner Führung in unserem Leben. Entwickeln wir unsere Lebensentwürfe wie ein Architekt? Ich entwerfe wie ein Architekt mein Leben, wie er ein Haus baut, zeichne Pläne und verwirkliche sie. Ein Haus, ganz nach meinem Geschmack abgestimmt. Eine Unzahl von Lebensentwürfen gibt es heute. Heile Familie, Haus und Garten, ganz traditionell. Ein anderer will erst mal die Welt sehen und Geld verdienen, work and travel. Ein dritter lässt erstmal alles auf sich zukommen. Es reicht schon, wenn die Eltern so gelebt haben, sich so bemüht und abgerackert haben. Ich will erst mal sehen, was kommt und wird. Auch als Christen haben wir manchmal so unsere Lebensentwürfe für die ideale Gemeinde. Wir versuchen, unseren Traum von geistlichem Aufbruch zu verwirklichen. Bei uns ist dann viel los. Wir haben klare Grundsätze und missionarische Stoßkraft. Ich entwerfe mein Leben und baue es nach meinen Plänen. Gibt es überhaupt Raum für Gottes Führung? Bin ich denn ein kleines Kind, das an die Hand genommen werden muss? Bin ich ein dummes Schaf, das einen großen Hirten braucht, der ihm sagt, wo es lang geht? Nein, ich kann doch selbst laufen, wohin ich will. Und wenn Gott mir beim Laufen hilft, umso besser. Helfen darf er schon, nur er darf nicht allzu bestimmt, nicht allzu autoritär auftreten. Wollen wir Gottes Führung heute überhaupt noch? Als ich klein war, haben wir oft mit glühenden Ohren noch die Missionsgeschichten von früher im Kindergottesdienst gehört. aus Afrika? Was hielt einen da noch in der Heimat? Auch wenn manche Vorstellung vielleicht etwas naiv war. Wenn ich vom Missionsfeld gehört habe, habe ich mir immer so ein Feld vorgestellt, auf dem gearbeitet wird und rechts saß der Missionar und hat irgendwie gepredigt. Aber der Wunsch danach, Gott ganz zur Verfügung zu stehen, war bei vielen jungen Leuten sehr wohl da. Der Wunsch, sich von Gott führen zu lassen, vielleicht auch ungewöhnliche Wege. Heute suchen Missionsgesellschaften händeringend Leute, die gehen wollen. Tausende Stellen rund um die Welt können nicht besetzt werden. Und es werden nicht nur Pastoren gesucht, auch Handwerker, Ärzte, Verwaltungsleute, eigentlich alles, was es gibt. Gibt es keine Leute mehr aus unseren Reihen, besonders auch junge Leute, die sich rufen lassen in einen Dienst für Gott? Herr, zeige mir deinen Weg. Bei uns Menschen ist es ja auch manchmal so. Da heißt es, du wolltest nicht auf mich hören. Nun sieh selbst zu, wer nicht hören will, muss fühlen. Bei Gott ist es anders. In unserem Psalm heißt es, der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Und wenn so ein Sünder zu ihm kommt, müde und belastet, dann kann er tatsächlich bei Null anfangen. Unser Herr kann tatsächlich einen Schnitt machen. Deine eigenen Wege sind dann Vergangenheit. Gott sagt, ich trage dir nichts nach. Komm jetzt und folge mir auf neuem Weg nach. Wohlgemerkt Sündern weist er den Weg, nicht Heiligen. Deshalb nur Mut. So manches Mal, wenn sich ein Mensch aufrafft und sagt, jetzt will ich mich für Gott, für eine ganz bestimmte Aufgabe führen lassen oder in eine Aufgabe führen lassen. Jetzt will ich nicht mehr meine eigenen Wege gehen und nicht mehr mein eigener Herr sein. Herr, lehre mich. Gott will schon immer. So manches Mal ist es aber so, dass wir erst dann, wenn wir uns gründlich verrannt haben, Gott nach seinem Weg fragen. Wenn wir müde sind, wenn sich ein Paket von Schuld angesammelt hat, wenn wir krank werden, wenn unsere Wege nicht mehr weiterführen. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. All meine Fragen kann ich Gott sagen und ihn bitten. Es wird nicht unbedingt mein Wunschweg sein, aber der richtige Weg. In schönen Stunden, im normalen Alltag und in großen Schwierigkeiten kann ich damit rechnen, dass er etwas tut, wenn ich ihn darum bitte. David, der diesen Psalm geschrieben hat, beschreibt, wie er Führung Gottes erlebt hat. Du bist der Gott, der mir hilft. Du, Herr, vergibst mir auch meine falschen Entscheidungen. Gedenke an deine Barmherzigkeit und Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Er übt mit mir, wie ich als Christ leben kann. Er lehrt die Elenden seinen Weg. Er lehrt, und damit ist kein Klassenzimmer, kein Unterricht im Klassenzimmer gemeint, sondern eine Art Lebensschule. Denken wir daran, wie Jesus mit seinen Jüngern 3 Jahre geübt hat und mit ihnen durch die Lande gezogen ist. Welche Erwartungen des Redens und Handelns Gottes haben wir in unserem Leben? Wo hast du dies erlebt? Wann und was hat es bewirkt? Früher habe ich Jungscherarbeit gemacht und wir hatten eine Freizeit um 7 Uhr morgens, Mitarbeiterandacht, ein Mitarbeiter fehlt. Hinterher darauf angesprochen, hat er eine ganz pfiffige Antwort. Gott hat mich nicht geweckt, dann hat er wohl auch nicht gewollt, dass ich zur Andacht komme. Gott kann alles. Das ist unsere Überzeugung, das ist unser Bekenntnis. Aber was tut er wirklich? Fingerzeige Gottes in unserem Leben sind Ankerpunkte, an denen wir uns festmachen können. Auf das Wort Gottes hin machte sich Abraham auf den Weg. Jahrelang hat er auch von Gott nichts gehört, aber auf sein Wort ist er losgezogen. Auf das Wort Jesu verließ Petrus das Boot, um sich den Wellen auszusetzen. Auf das Wort Jesu verließen die Jünger ihren Alltag, ihre Berufe, ihre Angehörigen und folgten Jesus. Mose, Samuel, Abraham haben die Stimme Gottes nicht jeden Tag gehört, sich aber daran festgemacht, an dem, was sie gehört und was sie erfahren haben. George Washington Carver, der Vater der Erdnüsse, wie man ihn manchmal nennt, in einem der letzten Hauskreismagazine ist er ja auch als Lebensbild drin gewesen. Dieser Mann, Sohn eines Sklaven und einer Sklavin, der, weil der Herr dieses Anwesens wohl seine Talente entdeckt hat, ihn gefördert, zur Schule geschickt hat, der studieren durfte als einer der ersten Schwarzen, dem eine große wissenschaftliche Karriere vorhergesagt wurde, bekam einen Anruf von einem armseligen College irgendwo in Amerika und hat das als Reden Gottes verstanden, ist dort hingegangen und hat etwas vorgefunden, wo es im Grunde wenig gab und kein Geld da war, nichts möglich war. Und er hat dann mit seiner Innovation, mit seinen Ideen zu den Erdnüssen alles dort verändert und neues Leben hineingebracht auf einen einfachen Anruf hin, der ganz sicher nicht in seiner Lebensplanung drin gewesen ist. Fingerzeige Gottes in meinem Leben. Frühe Entscheidungen mit Gott, die Konsequenzen haben. Schon früh habe ich das so verstanden, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag ist Ruhetag. Und das in Schule und Studium auch umgesetzt. Ich muss am Sonntag nicht lernen. Gott wird seinen Segen dazu geben und an den anderen 6 Tagen ist genug Zeit. Fußball war mein Leben früher. Ich bin in Leverkusen groß geworden, habe bei Bayer Leverkusen Fußball gespielt. Es gibt sogar Leute, die mir eine gewisse Karriere vorhergesagt hatten. Rainer Kallmund war damals noch etwas schlanker und Jugendleiter in Leverkusen. Aber es war halt so, dass im Jugendbereich ab einem gewissen Alter sonntags gespielt wird. Und das kam für mich nicht in Frage, obwohl ich immer in den ersten Mannschaften schon als jüngerer Jahrgang auch gespielt habe und spielen durfte. Kam dann die große Lehre? Nein, Gott hat mich in die Arbeit der Jungschar gerufen und ich wusste, das ist sein Weg. Und mit dem gleichen Engagement und Enthusiasmus, mit der ich Fußball gespielt habe, habe ich mich dann in diese Arbeit gegeben. Und wenn es schwierig wurde, wenn eigentlich keine Kinder mehr da waren, ich aber wusste, dass Gott das wollte, dass ich diesen Dienst tue, dann haben wir wieder irgendeine Aktion gestartet und es waren viele Kinder dann wieder da. Oder bei der Berufswahl. Ich habe anfangs nicht nach Gott gefragt, sondern geguckt, was kann ich, was ist das, was ich mir vorstellen kann. Ich hielt 10 Jahre Schule für genug für mich. Ja, ich wollte nicht weiter, obwohl ich ein sehr guter Schüler war. Meine Eltern, meine ganze Familie sind Arbeiter gewesen und ich habe mich damit auch identifiziert. Ein Abitur machen oder studieren kam für mich nicht in Frage. Aber das, was ich mir vorgestellt hatte, hat sich auf zum Teil abenteuerliche Weise zerschlagen. Und ich merkte irgendwann, hier redet Gott. Das ist nicht ein Zufall, dass mehr oder weniger zugesagte Ausbildungsplätze plötzlich in dem Jahr gar nicht ausgebildet werden. Ja, als Leverkusener wollte man natürlich zum Bayerwerk was Sicheres haben. Aber das zerschlug sich alles. Und irgendwann merkte ich, das ist kein Zufall. Und als die Dinge sich zuspitzten, da kam es so an einem Tag, an dem ich für eine Ausbildungsstelle, für einen Ausbildungsplatz zu einer medizinischen Untersuchung gehen sollte. Und an dem Tag habe ich morgens gebetet, Gott, zeige mir heute, welche Richtung mein Leben nehmen soll. Ich ging also zu dieser medizinischen Untersuchung und mittlerweile stand aber auch schon im Raum, vielleicht doch eine weiterführende Schule zu besuchen. Und ich absolvierte an dem Vormittag diese Untersuchungen, musste dann aber für eine Lungenaufnahme noch woanders hin, war in einem mir fremden Stadtteil unterwegs und auf diesem Weg fiel mir auf einmal wieder mein Gebet vom Vormittag ein. Und ich hob meine Augen, ich guckte nach oben und die Ampel, an der ich stand, der Straßenname, der dort oben stand, war der Name der Schule, für die ich mich eben auch beworben hatte. Ich erschrak und fragte mich dann immer noch, ist das der geäußerte Wille Gottes? Ich beendete die Untersuchung und ging nach Hause. Dort angekommen, machte ich etwas, was ich auch nie wieder in meinem Leben sonst gemacht habe. Ich nahm nämlich die Bibel, ja, schlug sie irgendwo auf, habe den Finger reingehalten, habe das nie vorher und auch nie nachher in meinem Leben getan. Jetzt könnte man sagen, Zufall, ja, in der Mitte der Bibel sind die Psalmen. Ja, aber ich bin genau auf diesen Psalm oder auf diesen Vers gestoßen, den wir auch in diesem Psalm 25 haben, wo Gott sagte, das ist der Weg, den du gehen sollst. Ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Und das war für mich dann mehr als nur ein Fingerzeig, auch wenn es dann um einen Finger ging. Und es ging dann weiter. Nach einer gewissen Zeit kamen plötzlich zwei Briefe. Der eine sagte, bei dieser Untersuchung ist irgendwas rausgekommen, wo ich noch zu einem anderen Arzt sollte. Und in dem anderen Brief stand, da ich ja kein Interesse scheinbar habe an diesem Ausbildungsplatz, ist er mir wieder gestrichen worden. Damit war für mich dann auch wieder eindeutig, Gott hat diesen Weg für mich vorbereitet. Aber es war dann immer noch nicht einfach. In der Oberstufe da zu sitzen, ich weiß noch, im ersten Halbjahr Erdkundeunterricht, habe da immer gesessen und gesagt, gleich kommt hier einer rein und sagt, ihr seid hier alle richtig, aber du, komm, was machst du denn eigentlich hier? Ja, bis Gott auch das Denken verändert hat, bis er mir das Zutrauen dann auch geschenkt hat. Ich glaube, das kennen auch andere, ich habe schon mit manchem gesprochen. Abitur, Zivildienst, Ausbildung und dann die Frage nach einem Studium. Und ich fühlte mich von Gott auch dorthin berufen, auch wenn ich mir das überhaupt nicht vorstellen könnte, dass das klappen könnte. Gegen Ende des Studiums dann eine Stellenanzeige aus Essen. Aus dieser Gemeinde kannte ich ein paar Leute, weil die im Rahmen der Zeltlager, die meine Frau und ich immer wieder vom GJW auch gemacht haben, häufiger dort gewesen sind. Und ich rufe einen Bruder aus der Gemeinde an und sage, Klaus, da ist die und die Stelle ausgeschrieben, kann man da arbeiten? Seine Antwort, wenn du reich werden willst, geh da nicht hin. Da ich nicht reich werden wollte oder das jedenfalls nicht das Wichtigste dabei war, habe ich die Stelle angenommen oder beziehungsweise mich erstmal beworben und sie dann auch bekommen. Das Markushaus in Essen, in dem ich jetzt seit Anfang 1995 arbeite, war damals total heruntergekommen. Ein Jugendwohnheim, in dem Leute wohnten, die wirklich keine Perspektive für ihr Leben hatten. Wenn wir alle rausgeschmissen hätten, die Drogen konsumierten, hätten wir alleine da gesessen. Gewalt war an der Tagesordnung und es war gar nicht einfach, sich in einer solchen Situation durchzusetzen. Aber an der Stelle hat Gott sich auch weiter durchgesetzt. Wir haben nämlich, sind dort auf Menschen getroffen, die an einer psychischen Erkrankung, an einer Psychose und gleichzeitig an einer Suchterkrankung litten. Und wir haben uns in Deutschland umgeguckt, wo kann man denn solche Leute hinbringen? Wo kann man ihnen denn Hilfe zuteil werden lassen? Und es gab so gut wie nichts. Und Gott hat uns dann gezeigt, meinem Kollegen und mir, dass wir da was tun sollen. Und wir haben ein Konzept geschrieben, wir haben drum gekämpft, das war gar nicht so einfach. Auch die Behindertenhilfe ist ein Markt, wo man Newcomer nicht hinhaben will, da will keiner, dass da neue Player mitspielen. Aber Gott hat Menschen bewegt an verschiedensten Stellen, dass wir am Ende doch die Zusage bekommen hat. Und wenn man heute im Internet, wenn man heute irgendwo fragt, Betreuung von Menschen mit einer sogenannten Doppeldiagnose, Psychose und Sucht, dann wird man immer wieder ganz schnell aufs Markushaus stoßen. Und wir sind heute eingeladen im ganzen Bundesgebiet. Ich war letzte Woche noch in Freiburg auf einem Symposium, um über unsere Arbeit zu berichten. Gott hat das gewollt. Und auch wenn es manchmal schwer wird, wenn es manchmal schwierig wird mit Menschen oder mit den Strukturen oder mit wem auch immer, zu wissen, dass Gott einen an diese Stelle gesetzt hat, gibt viel Kraft, auch Probleme zu überwinden. Wenn es schwierig wird, so sieht Gott doch immer, wie es weitergeht. Und er weiß eher, wie er uns heraushelfen kann. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Gelebtes Gebet. Und ich werde erfahren, wie der Herr mich an die Hand nimmt und mir seinen Weg zeigt. Gerade junge Leute erlebe ich heute an dieser Stelle oft sehr unentschieden. Einmal im Leben für etwas entscheiden, ja, setzt viele Menschen sehr, sehr unter Druck. Und hier finde ich auch, dass Gemeinde anbieten kann, mitzubeten, mitzubegleiten, damit diese Wege auch gut gegangen werden kann. Liebe Geschwister, wer will so leben? Und wer will Gott bitten, Herr, zeige mir deinen Weg und lehre mich deine Steige? Lasst uns erfahren, was es heißt, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Er hat unser Vertrauen verdient. Wir werden es nicht bereuen, wenn wir uns von ihm führen lassen. Wie viele Lebensentwürfe haben uns eher in Probleme gestürzt? Und wie viele sind zerplatzt, weil wir sie ohne den großen Architekten unseres Lebens entworfen haben? Klopfen wir in unserem Leben Steine oder bauen wir einen Dom? Schaufeln wir Wind um die Ecke durch viel unnütze Schufterei oder bauen wir am Reich Gottes? Keine und keiner ist dafür zu schwach. Es ist eher unsere vermeintliche Stärke, unsere Unabhängigkeit, unsere Besserwisserei, die uns im Wege steht. Und am Ende fragen wir, warum ist es da oder da schiefgegangen? Der große Architekt unseres Lebens, unser liebender Gott weiß, wo du und wo ich mit anpacken dürfen. Gott segne dich und mich dabei, wirklich zu fragen und da loszugehen und anzufangen, wo er möchte, dass wir anpacken. Gott segne euch. Amen.